Düsseldorf. Halle Rhein.
Das ist was, wo Düsseldorf weit vorne ist. Also wenn du dir anguckst, was es hier an Museen gibt und wie Kunst gefördert wird, ist das schon sehr, sehr gut. Und das wird auch gepflegt. Das kommt natürlich auch sehr viel, dass wir hier eben mit der Kunstakademie einen Ort haben, wo viele Künstler herkommen, aber auch mit den Museen. Als Standort in Düsseldorf einfach du einfach eine Vielzahl von guten Museen hast und die auch sehr, sehr gute Ausstellungen machen. Ich nutze das tatsächlich oft. Also ich gucke mir sehr viele Ausstellungen an in Düsseldorf und das ist tatsächlich was, was ich als einen Vorteil der Stadt empfinde. Es gab Zeiten, wo ich praktisch jeden Abend in der Altstadt war. Ja, es ist schon ein besonderer Ort, weil du eben so konzentriert so viele Läden hast. Ne? Und eben diese Tradition in Düsseldorf, dass die ganzen Brauereien da ihre Stammsitze haben, das ist schon was Besonderes. Das gibt es auch woanders, aber in der konzentrierten Form ist das, glaube ich, schon sehr speziell, dass du eben sowas hast wie Schumacher und Fixieren, ne? Und Uerge da sehr, sehr nahe aneinander. Also Uerge zum Beispiel ist ein Ort, wo man sehr gut sein kann. Erstmal haben sie ein hervorragendes Bier und das ist einfach ein schöner Ort. Was ich am Uerge mag, ist, dass eben Geschäftsleute da neben Arbeitern, neben Jugendlichen, also Menschen aller Couleur, sich da ein Bier trinken und sich da treffen und so. Das finde ich was hat was sehr, sehr Angenehmes für mich.
Andi Meurer, Bassist der Toten Hosen, hat sich Zeit genommen, um ein bisschen über die aktuelle Lage und Düsseldorf zu sprechen. Schönen guten Tag, Andi.
Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich, dass wir das machen können.
Danke für deine Zeit. Hast du im Moment viel Zeit oder musst du auch so einen Termin dann doch noch koordinieren mit den anderen Dingen, von denen viele Menschen gar nichts mitbekommen?
Nee, ich habe im Moment Zeit, weil wir sitzen ja auch hier, aber es ist schon so, dass es gibt auch ein paar Sachen, die man machen darf und da kommt eine neue Platte von uns raus. Insofern gibt es ja immer ein bisschen Arbeit. Insofern, ich langweile mich gerade nicht, was ja schön ist.
Ich habe den Eindruck, über all die Jahre, du bist derjenige, der den Toten Hosen auch immer ja, so eine sinnliche Erscheinung gegeben hat. Also wie die Menschen euch über die Musik hinaus haben wahrnehmen können in Sachen Merchandising natürlich, wo du immer eine starke Verantwortung übernommen hast, aber das Erscheinungsbild war schon immer für dich eine wichtige Sache.
Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also es ist schon so, dass wir uns da alle gemeinsam Gedanken drüber machen, aber dann gibt es schon, sagen wir mal, Bereiche, wo der eine oder andere dann einfach sich mehr drum kümmert. Und da das was ist, was mich interessiert immer, also optische Sachen in jeder Form, ob es ein Cover ist, Video und so, gucke ich da öfter drauf. Aber es ist nicht so, dass da jetzt ich da alleine irgendwas entscheiden würde. Das gucken wir uns immer zusammen an und es kommt durchaus auch vor, dass, ja, dass wir zusammen dann Ideen haben. Aber es ist schon so, dass ich da so ein bisschen so ein Bereich ist, wo ich mich dann drum kümmere und das auch gerne tue. Das ist sowieso was, glaube ich, bei uns ganz okay ist, dass halt jeder, der, sagen wir mal, weiß, wo da seine Stärken sind, die auch einbringt und den anderen dann auch ein Stück weit traut. Ne? Also so zum Beispiel bei musikalischen Sachen wird immer Kuddel derjenige sein, der da einfach, sagen wir mal, die größte Kompetenz hat. Und das ist ja auch ein Geschenk, sagen wir mal so. Und Campino ist jemand, der ja, also auch musikalisch sehr viele Sachen natürlich beisteuert, aber natürlich auch ein hervorragender Texter ist und natürlich in der Öffentlichkeit steht und auch was das Wort angeht natürlich absolut begnadet ist. Und insofern ist es ganz gut, dass da jeder so seinen Bereich hat, glaube ich, wo er sich einfach mehr einbringt dann vielleicht und wie es eben passt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da alleine das federführend mache, das ist ist einfach nicht so.
Aber du hast gerade schön davon gesprochen, von den Geschenken, die ihr bekommen habt, sozusagen, jeder durch seine besonderen Stärken, die er hat. Wenn du nicht Bassist der Toten Hosen geworden wärst, was hattest du im Auge oder was hätte es werden können beruflich?
Also ich bin erstmal froh, dass es so gekommen ist, ne, weil alles andere wäre wahrscheinlich nicht so erfüllend gewesen, glaube ich. Weil das gibt es ja so Momente, ne, wo du so reflektierst, ist das alles so gut gewesen, wie das passiert ist? Und da muss ich sagen, absolut. Ne, das ist einfach ist einfach was total Schönes, dass du was machen darfst, was du sehr, sehr gerne tust. Und bis zum heutigen Tage interessiert das noch ein paar Leute da draußen. Das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht. Und insofern bin ich da sehr, sehr dankbar für. Ich hätte mir durchaus natürlich vorstellen können, was anderes zu machen, als es eben noch nicht Thema war. Ein Fotograf war mal so ein Wunsch von mir. Ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwie erfolgreich gewesen wäre, das gut hinbekommen hätte. Keine Ahnung, es ist ein Hobby geblieben und ich mache das auch immer noch gerne. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich das jetzt nicht ausprobieren musste, ob ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Insofern alles gut. Wie gesagt, Fotograf wäre was gewesen, was ich mir hätte vorstellen können zu werden, zum Beispiel. Ne? Aber es war nie so, dass ich mir da zu viele Gedanken drüber gemacht habe, weil es mit den Toten Hosen sehr früh losgegangen ist. Also praktisch nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Und das eigentlich das war, was ich immer gemacht habe dann. Und natürlich bist du an so Punkten, wo du überlegst, wenn deine alten Klassenkameraden alle studieren oder eine Ausbildung machen, dass du dir kurz überlegst, ob es das Richtige ist, was du hier gerade machst. Neben Musik spielen, das, was du liebst und das, was du gut findest, aber dich eben dann mit anderen Jobs durchschlagen musst, weil wir jahrelang überhaupt nicht davon leben konnten. Aber ich hatte nie Zweifel, dass das genau das ist, was gut ist, und hatte natürlich auch so eine Unbekümmertheit wahrscheinlich, die meine Eltern nicht unbedingt hatten, aber ich hatte die, dass ich mir da nicht zu viele Gedanken drüber gemacht habe. Und am Ende ist es dann gut gegangen. Ne? Also es ist natürlich leicht jetzt zu sagen, alles richtig gewesen, weil das dann eben irgendwann auch so groß geworden ist, dass man dann, sagen wir mal, sich keine Sorgen mehr machen musste, wie man seine Miete bezahlt. Das ist natürlich ein glücklicher Umstand. Insofern habe ich mir aber, wie gesagt, nie, also sagen wir mal, was macht man beruflich so konkret dann überlegt, weil die Toten Hosen immer schon was ganz, ganz Wichtiges waren und das sehr früh angefangen hat.
Und deine Band und du, ihr seid immer in Düsseldorf geblieben, habt euch auf der ganzen Welt bewegt. Es hätte auch irgendeine andere Stadt werden können, vielleicht aber auch nicht. Was meinst du? Warum ist Düsseldorf wirklich auch mit Herz immer der Standort geblieben?
Naja, das ist halt die Stadt, wo wir mehr oder weniger aufgewachsen sind. Also ich bin groß geworden in Mettmann, was eine halbe Stunde mit dem Bus oder dem Auto von Düsseldorf entfernt ist. War aber, sagen wir mal, was dann musikalischen Einflüsse und sowas angeht, natürlich dann immer in Düsseldorf. Das war der Rattinger Hof, da gab es den Rock-On-Plattenladen, wo man halt die Platten bekommen könnte, die mich halt interessiert haben, Punkrock-mäßig. Das war damals halt so eine Zeit, da musste man gucken, wo kriegt man so Platten her. Das ist ja heute alles anders, dass man alles sich anhören kann. Das war früher nicht so. Man musste halt wissen, wo gibt es diese Platten, damit man die überhaupt hören konnte. Und das war eben Düsseldorf weit vorne, Gott sei Dank. Ne? Durch Carmen Knöbel und den Rattinger Hof hatten wir eben auch einen Laden, wo man sich treffen konnte, wo so Musik gespielt wurde und vor allen Dingen dann auch Livebands gespielt haben, also was nicht der Normalfall war in der Zeit. Und das war eben ein glücklicher Zufall, dass das eben in Düsseldorf stattgefunden hat und wir eben alle in Düsseldorf groß geworden sind. Ne? Also wie gesagt, Campino ist auch im Mettmann groß geworden, ist aber in Düsseldorf zur Schule gegangen, ist mit Breiti in einer Klasse gewesen auf dem Humboldt-Gymnasium. Kurdel ist in Düsseldorf groß geworden. Insofern waren wir sozusagen, also ich bin dann ziemlich schnell nach dem Abitur nach Düsseldorf gezogen. Und wir haben dann eigentlich alle bandmäßig mehr oder weniger in Flingern gewohnt. Also Breiti hat gegenüber von mir auf der Bruchstraße gewohnt und Campino auf der Gaußstraße, was genau dahinter war. Kurdel hat dann noch zu der Zeit im Zurviertel gewohnt. Also wir waren sehr, sehr nah beieinander. Trini hat in der Gaustraße gewohnt, der erste Schlagzeuger von uns. Also das ist praktisch das, wo wir groß geworden sind. Und ich mag Düsseldorf sehr, also weil es hat eine angenehme Größe, wie ich finde. Also es ist nicht zu groß, das finde ich gut. Ich habe halt einfach super viele Freunde und Bekannte hier, logischerweise. Und ich finde es eine sehr angenehme Stadt, die viele Vorteile hat, finde ich. Es gibt eine sehr vitale Kunstszene, es gibt viele Museen, die man sich angucken kann, jetzt gerade nicht, aber normalerweise schon. Ich fühle mich hier sehr wohl und wie du schon sagtest, wir sind natürlich als Band auch sehr, sehr viel unterwegs. Insofern vermisse ich jetzt nicht eine richtig große Stadt mit Trubel, weil das haben wir sehr viel. Und insofern ist es jetzt, wenn ich zurückkomme, nicht so, dass ich jetzt denke, ich müsste jetzt eine größere Dichte an Clubs haben, wie die vielleicht in Berlin sind. Das habe ich nicht so. Es wäre aber vielleicht für die Stadt schon gut, sagen wir mal, das ist schon ein Manko, muss ich sagen. Die Lage, was Live-Clubs angeht oder Spielstätten, wo man spielen kann als Band, das ist in Düsseldorf einfach nicht perfekt. Das muss man einfach so sagen. Das könnte viel, viel besser sein. Da hat Köln zum Beispiel sicherlich einen Vorteil und Berlin natürlich sowieso, weil es einfach eine viel größere Stadt ist. Oder aber auch Hamburg. Also das ist schon was, was in Düsseldorf nicht so perfekt ist. Das muss man einfach so sagen.
Habt ihr auch schon damals in den frühen Zeiten, die du eben beschrieben hast, auch damals schon damit kämpfen müssen, in Anführungszeichen? Dass es
ja,
in
auf
der
jeden Fall. Also wir hatten das erste Konzert der Toten Hosen in Düsseldorf, da konnten wir nirgendwo spielen, weil es gab keinen Club, wo wir hätten spielen können. Und wir haben unter der Oberklasser Brücke gespielt. Also mit dem Generator, den Generator aufgestellt, einem Bescheid gesagt und da waren dann vielleicht 50 Leute unter der Brücke. Komischerweise wurde das Konzert nicht gestoppt von der Polizei. Das war das erste Konzert, weil es gab keinen Laden, der uns hätte spielen lassen. Das war einfach so.
Ihr seid ja durchaus über all die Jahre auch Förderer von jungen Bands geworden. Wie unterstützt ihr die?
Also wir haben halt eine eigene Plattenfirma JKP, wo wir einige Bands betreuen, ne? Also die Antilopengang zum Beispiel oder Feine Seine Fischfilet oder die Broilers. Da ist es aber jetzt nicht primär, sagen wir mal, dass wir uns da jetzt kümmern darum, wo die jetzt spielen. Da geht es darum, also sich um die Band als Ganzes zu kümmern. Ne? Und es geht jetzt nicht darum, in Düsseldorf Auftrittsmöglichkeiten zu finden, sondern das geht dann eher bei den Antilopengang zum Beispiel Tourneen. Das ist dann auch zufälligerweise dann auch geregelt über unsere Konzertagentur KKT. Das ist in Berlin, die kümmern sich natürlich um Auftritte, aber es ist jetzt natürlich jetzt nicht so, dass wir jetzt gucken, dass es in Düsseldorf Auftrittsorte gibt. Das ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Wir versuchen natürlich die Bands zu unterstützen, wenn die das wollen und wenn das für uns passt. Ne? Und wir haben halt immer geguckt, Bands, die zu uns passen und die wiederum Lust auf uns hatten. Und insofern haben wir das eigentlich jetzt bei der Plattenfirma, das ist ja nicht viel, das ist ja überschaubar. Ne? Da ist ja noch TV Smith, wie gesagt, Antilopengang, Feinde Seine Fischfilet und die Broilers, die wir sehr schätzen, die auch aus Düsseldorf sind. Und ist es aber nicht so gewesen, dass wir jetzt das Ziel hatten, da ganz, ganz viele Bands zu sein oder zu unterstützen, sondern das musste für uns einfach als Band passen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, glaube ich, dafür zu sorgen, dass es jetzt eine vitale Clubszene in Düsseldorf gibt. Also das muss dann schon woanders herkommen oder Leute, die das eben machen. Wir versuchen das dann vielleicht so zu unterstützen, dass du natürlich versuchst, wenn da irgendwie Bedarf ist, dass du sowas wie das Zack oder ein Pitcher natürlich in Unterstützung zukommen, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Clubszene in Düsseldorf sozusagen auf die Beine stellen können. Das ist nicht unser, also das können wir aber gar nicht.
Ihr habt aber unabhängig von der Clubszene doch auch immer wieder Düsseldorfer Geschichten unterstützt. Also entweder seid ihr der Fortuna mal zur Seite gesprungen oder habt auch die DEG unterstützt. Also das ist für euch schon eine Herzensangelegenheit.
Ja, natürlich. Ich meine, wir kommen aus dieser Stadt und wir unterstützen schon, wie du eben sagst, ist natürlich die Fortuna, weil das der Verein ist, der uns am Herzen liegt. Und die hatten es ja nicht immer leicht und haben es nicht so leicht. Und insofern versucht man da immer, man ist einfach Fan von diesem Club und das ist nicht immer einfach. Aber so ist das nun mal. Und insofern haben wir schon öfter mal uns überlegt, wie kann man die unterstützen, ob das nun ganz am Anfang war mit der Fortuna-Mark, wo wir halt auf Natur, da gab es noch die D-Mark, das war die Zeit, wo es noch die D-Mark gab. Und der Fortuna ging es finanziell wie so oft nicht gut und die hatten eigentlich kein Geld, sich Spieler zu leisten. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen von unserem Eintrittsgeld, tun wir eine Mark obendrauf als die sogenannte Fortuna-Mark. Und das Geld spenden wir dann der Fortuna, damit können die sich dann hoffentlich einen guten Spieler kaufen, was immer für großes Buh-Konzert gesorgt hat bei allen Auswärtskonzerten von uns. Natürlich, wo wir den Leuten gesagt haben, ihr habt übrigens gerade Fortuna Düsseldorf unterstützt mit eurem Kauf des Tickets. Das war immer ein sehr guter Moment bei den Konzerten, weil natürlich alle gebuht haben, ob das nur im Ruhrgebiet war oder in München oder wo auch immer. Und konnten dann eben das linke Bein von Anthony Buffo kaufen und da konnten wir uns aber auch noch nicht mal den ganzen Spieler leisten zu der Zeit. Das andere, wo wir Fortuna unterstützt hat, war eben, da waren sie eben finanziell praktisch, es wäre gar nicht mehr weitergegangen, sie hätten eigentlich keine Lizenz mehr bekommen und es gab auch niemanden, der ihnen Geld gegeben hätte und da haben wir uns überlegt, wir lassen unsere Tour sponsern von einer Brauerei und geben das Geld 1:1 weiter an die Fortuna und werden damit Trikotsponsor bei der Fortuna. Das hatte dann den Effekt, dass die Trikots auch ganz gut verkauft haben und Fortuna eben die Lizenz weitererhalten hat. Also das ist uns schon was wichtig ist, weil es eben zu unserer Stadt gehört. Und genauso ist es bei DEG, die wir auch schon öfter unterstützt haben. Wir sind einfach Fans von diesen Clubs, weil die kommen aus der Stadt, wo wir leben, und wir mögen das. Und wir hatten immer eigentlich das Bedürfnis zu sagen, wo wir herkommen, und finden das auch gut. Das ist nicht immer einfach, weil Düsseldorf natürlich nicht immer so einen guten Ruf hat. Ne? Das gilt bei vielen Leuten so als mit der Königsallee so als schicke Stadt, was es ja gar nicht ist, weil es gibt halt schon, glaube ich, eine Menge Facetten in dieser Stadt, und das macht es ja auch angenehm. Ich glaube, gerade wenn du so einen Misch hast von verschiedenen Leuten und unterschiedlichen Szenen und Bevölkerungsgruppen, dann macht es das ganz interessant.
Was ist für dich interessant? Angenommen, ihr wart wieder wochenlang, monatelang auf Tour. Was sind für dich Orte, Gegenden in der Stadt, wo du sozusagen wieder auftanken kannst? Geht das für dich überhaupt in der Stadt?
Ich finde, Düsseldorf ist sehr angenehm, was das angeht, weil du, wenn du in der Stadt wohnst, was ich tue, sehr schnell am Rhein bist, was immer gut ist. Also sehr schnell im Hofgarten bist, was auch gut ist. Und das ist eine Stadt der kleinen Wege. Ne? Du kannst halt zu Fuß von der Altstadt durch die Stadt gehen und vielleicht da an den Rhein gehen. Das ist sehr angenehm. Also wenig Hektik, sagen wir mal so, was ich sehr, sehr gut finde. Also wenn das vergleichst mit anderen Städten, wenn du mal dann in London bist oder auch in Berlin oder so, dann ist das anders. Das ist lange Wege und hat so eine Hektik, die ich nicht unbedingt brauche mehr. Also früher war das vielleicht anders, da fand ich New York, wenn ich da war, sehr, sehr aufregend. Das brauche ich nicht mehr so richtig, muss ich sagen. Also da finde ich es eigentlich eher gut, wenn ich hier in Düsseldorf bin und im Ürige ein Bier trinken kann. Das finde ich sehr entspannt.
Du hast vorhin gesagt, die Fotografie, das hätte was werden können. Die kulturellen Angebote der Stadt, ich glaube, die interessieren dich auch durchaus sehr.
Das ist wiederum was, wo Düsseldorf weit vorne ist. Also wenn du anguckst, was es hier an Museen gibt und wie Kunst gefördert wird, ist das schon sehr, sehr gut. Also gerade im Vergleich zu anderen Städten. Und das wird auch gepflegt. Das kommt natürlich auch sehr viel, dass wir hier eben mit der Kunstakademie einen Ort haben, wo Kunst eben sehr, sehr viele Künstler herkommen und einen großen Einfluss hat. Aber auch mit den Museen, als Standort in Düsseldorf, einfach eine Vielzahl von guten Museen hast. Und die auch sehr, sehr gute Ausstellungen machen. Und da sehr viel Arbeit gemacht wird und die gut ist. Ich nutze das tatsächlich oft. Also ich gucke mir sehr viele Ausstellungen an in Düsseldorf. Und das ist tatsächlich was ich als einen sehr, sehr großen Vorteil der Stadt empfinde.
Brauchst du sowas auch zum Leben, so ein kulturelles Angebot?
Zum Leben brauchst du wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich brauchst du zum Leben mal was zu trinken und zu essen. So, ne? Aber das ist natürlich schön, dass es das gibt. Und ich finde es ein bisschen bedenklich gerade, dass das ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird in dieser Situation gerade, weil wenn du überlegst, dass die Museen halt nicht aufmachen dürfen, wobei ich, wenn ich jetzt in ein Museum gehe mit einer Maske, also die Chance, dass du dich da infizierst, ist weitaus geringer, als wenn du jetzt in einem Kaufhaus einkaufen gehst. Die dürfen aufmachen, weil das ist eben Konsum und Wirtschaft, das soll offen bleiben, während Museen zumachen. Ich verstehe schon, dass die Maßnahmen getroffen werden müssen. Aber ich finde so ein paar Sachen halt schwer nachzuvollziehen. Also warum zum Beispiel Museen nicht aufhaben dürfen, ist für mich nicht so richtig ersichtlich.
Du nimmst das Thema Corona in der Summe ziemlich ernst.
Ja, ich finde, das sollte man ernst nehmen.
Wir treffen uns tatsächlich persönlich, aber wir haben wirklich einen großen Abstand. Mit den Kabeln geht das. Wir haben die Fenster geöffnet, natürlich sprechen wir jetzt auch frei, aber ich finde zunächst mal schön, dass wir uns überhaupt getroffen haben, dass du dazu bereit warst, aber eben auch unter Einhaltung einer Hygienemaßnahme, also dass wir wirklich den Abstand halten. Mit anderen Worten, du trägst es schon mit, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, aber wie du gerade am Beispiel der Museen gesagt hast, du wünschst dir auch, dass wir vielleicht hier und da darüber nachdenken, wie wir doch eine Art von Normalität haben können.
Wie gesagt, ich sehe das schon als was sehr, sehr Ernstes an. Das sollte man sehr ernst nehmen. Es gab eben in meinem Umfeld auch durchaus Verläufe, die sehr, sehr schwierig waren. Und ich unterstütze, dass man bestimmte Maßnahmen trifft, aber auf alles einzugehen ist bestimmt nicht so einfach. Wenn du halt ein Theater hast, was wirklich sich da Mühe gibt, dass die Abstände eingehalten werden können und dass es eben ein Konzept gibt, wo auch, sagen wir mal, zumindest nach dem, was man jetzt weiß, es eben nicht so ist, dass hohe Ansteckzahlen sind oder überhaupt Ansteckzahlen sind, dass die dann alles zumachen müssen, das ist natürlich schon was das bringt einen schon zum Nachdenken, weil es natürlich für ganz, ganz viele Leute und ganz, ganz viele Kulturbetreibende ein Riesenproblem ist. Mein Gott, die haben sich jetzt getroffen diese Woche, um nochmal und Beschlüsse gefasst, um viele Leute in der Kulturszene zu unterstützen. Da muss man erstmal abwarten, was da rauskommt. Bis dato war es eben so, dass das wirklich vergessen worden ist, mehr oder weniger. Gerade jetzt bei uns im Live-Sektor, ob das nun Roadies sind, Security ist, Lichttechniker, Tontechniker, die ganzen Läden, wo Live-Konzerte stattfinden, die sind praktisch ab März, haben die ein Berufsverbot. Und viele von denen sind nicht aufgefangen worden von diesen Maßnahmen und fallen auch als Solo-Selbstständige einfach durch alle Raster durch, weil die haben keine laufenden Kosten, die vielleicht erstattet werden, sondern die setzen ihre Arbeitskraft ein, das ist deren Leben. Und die haben eben seit März kein Geld mehr bekommen. Und da ist wirklich was schiefgelaufen, finde ich, weil da Kultur einfach vergessen worden ist, weil es vielleicht nicht so wichtig ist oder vielleicht eben, weil sie auch keine Lobby haben. Und das ist eben nicht so gut. Insofern muss man da einfach immer, glaube ich, auch darauf hinweisen und ich hoffe mal, dass da jetzt Regelungen getroffen werden, dass diese Leute überleben, weil für viele Leute geht es da um die Existenz. Das trifft uns jetzt nicht existenziell als Band, weil wir natürlich, klar, wir haben über die Zeit natürlich sehr, sehr viele Platten verkauft und viele große Tourneen gespielt. Uns trifft das jetzt nicht so, dass wir jetzt existenzielle Sorgen hätten, aber sehr viele Leute, die da arbeiten, sehr wohl. Oder auch kleinere Bands, die eben davon leben müssen zu spielen. Für die ist das sehr, sehr schwierig und das beobachten wir mit Sorge. Versuchen natürlich so in unserem Rahmen jetzt unsere Crew zum Beispiel so zu unterstützen, dass sie da klarkommen. Wir haben zum Beispiel, als unsere Tour ausgefallen ist, die hätte stattfinden sollen im Sommer, versucht eben, große Teile der Gelder unserer Crew trotzdem zu geben, dass sie da klarkommen oder wir unterstützen sowas wie Hand for Hand. Also in unseren Möglichkeiten und Rahmen, aber natürlich bei der Riesenzahl von Leuten muss das eigentlich von der Politik geregelt werden, weil die Politik natürlich auch diesen Leuten Berufsverbot sozusagen erteilt hat. Vielleicht gerechtfertigterweise, aber dann muss sich eben auch um die gerechtfertigterweise gekümmert werden, dass die überleben und auch, dass diese ganzen Kulturstätten, ob das nun Clubs sind, Theater, Kinos, dass die halt überleben, diese Krise, weil es wäre schade, wenn das eben, das heißt schade, das wäre eine Katastrophe, wenn das nicht passieren würde.
Für euch als Band, wie hat sich euer Alltag verändert? Trefft ihr euch noch so, wie ihr euch in anderen Zeiten getroffen habt? Probt ihr noch so, wie ihr in anderen Zeiten geprobt habt?
Wir hätten eigentlich eine Tournee spielen sollen. Wir waren kurz davor, auf Tour zu gehen, hatten eigentlich schon alles vorbereitet und die wurde dann, ja, ist dann abgesagt worden. Also wir hätten diese Tour sehr, sehr gerne gespielt. Das wäre eine Tour gewesen mit anderen Musikern. Wir haben in der Turnhalle ein Konzert gespielt, alles ohne Strom, wo wir eben mit anderen Musikern noch zusammen die Nummern akustisch gespielt haben. Ne? Also, und dieses Konzert hätten wir sozusagen auf Tournee geschickt und haben uns da sehr darauf gefreut, weil das nochmal was anderes ist, wenn du mit anderen Musikern noch durch die Gegend fährst. Das ist für uns was Neues. Wäre was Neues gewesen, mit so vielen unterwegs zu sein. Und wir haben uns da sehr drauf gefreut und auch, dass eben diese Stücke in dieser Form zu präsentieren. Und das ist dann alles ausgefallen. Das war natürlich ein komplett Stopp, wenn du so willst. Und da musste man dann umdenken. Es war dann so, dass wir erstmal uns dann auch tatsächlich nicht getroffen haben, aber irgendwann dann angefangen haben, uns wieder zu treffen und schon geprobt haben. Und wir haben dann eine Platte gemacht, die eigentlich daher rührte, dass Campino ein Buch geschrieben hat. Das hatte er schon lange vor, das hatte jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern er hat ein Buch geschrieben über eigentlich seine Liebe zum Liverpool FC, wo er seit Kindheit Fan ist. Aber das Buch spielt eben nicht nur, dreht sich nicht nur um den Liverpool FC, sondern eben auch über seine Familie, seine Herkunft. Warum ist das überhaupt so, dass er Liverpool-Fan ist? Er ist eben seine Mutter war Engländerin und geht halt auch um die Familie und um England und in dieser Recherche an dem Buch hat er eben sehr viele Sachen über Liverpool sich angeguckt und sich auch mit der Musik beschäftigt aus dieser Stadt. Und es gab eben in Liverpool eine sehr vitale Szene Anfang der 60er, Das nannte sich Mersey Beat und dann kam dann sowas wie die Beatles kam daher, aber auch ganz viele andere Bands, Searchers, Swinging Blue Jeans, Gary and the Pacemakers und so weiter und so fort. Da gab es 300 Bands, die diese Musik gespielt haben. Das war praktisch ja, Beatmusik, wenn du so willst. Also die haben größtenteils amerikanische Nummern, die sie bekommen haben, umgewandelt, also Coverversion gespielt am Anfang. Nachher haben die Beatles dann angefangen und andere auch eigene Nummern zu schreiben. Aber so ist das entstanden und das war eine sehr, sehr vitale Szene. Und wir haben dann spaßeshalber, weil Campi das sich ja viel mit beschäftigt hat, im Proberaum diese Nummern gespielt, weil er das die ganze Zeit gehört hatte. Und fanden das dann so spannend und gut, dass wir die in einem Schnellschuss sozusagen aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben 2 Wochen im Studio das aufgenommen. Und daraus ist jetzt eine Platte geworden, die jetzt rauskommt. Learning English Lesson 3, Mersey Beat, also Sound of Liverpool. Und das war ein großer Spaß für uns. Also so haben wir uns beschäftigt. Da haben wir uns natürlich im kleinen Rahmen, also es war eigentlich nur unser Produzent Vincent Sorg und wir, und haben diese Sachen aufgenommen.
Da ist ja dann eben viel von Campinos englischer Prägung mit drin, hast du gesagt. Das war der Anstoß. Und du bist derjenige, der das nun wirklich, das hat man auch in dem anderen großen Buch lesen können von Philipp Oehmke, du bist derjenige, der Campino eben, weil ihr beide im Mettmann gelebt habt und du kennst, weißt schon lange um seinen englischen Einfluss. Bei dir wiederum, habe ich gelesen, kam so die Initialzündung zum Punk eigentlich über einen Besuch in Amerika damals.
Also, das stimmt nicht so ganz.
Das stimmt nicht. Nö, man liest ja viel in Wikipedia.
Man liest viel, aber nicht alles stimmt, was man liest. Es war tatsächlich so, dass Amerika wichtig für mich war. Ich bin da hingegangen als Austauschschüler mit 17 nach Los Angeles. Und das war für mich auf jeden Fall eine prägende Zeit. So viel stimmt davon. Weil das zu der Zeit, das war 79, 80, das war eine sehr vitale Punkrock-Szene in Los Angeles. Und da war praktisch dauernd Konzerte, die auch sehr, sehr bewegend waren und sehr, sehr inspirierend waren. Da gab es ohne Ende Bands auch. Also das war schon eine super Zeit, da zu sein. Aber ich kannte Punkrock schon vorher. Die Geschichte geht eigentlich so, dass ich habe Campino kennengelernt im Mettmann, eigentlich im Hockeyclub. Wir sind nicht zusammen zur Schule gegangen, weil er in Düsseldorf zur Schule gegangen ist. Und wir haben uns kennengelernt, weil wir beide Hockey gespielt haben. Und dann hat er mir irgendwann Platten vorgespielt, die er wiederum von seinem großen Bruder bekommen hat. Punkrock-Platten. Und das hat mich sofort begeistert. Und von da an habe ich mich dafür interessiert. Also es war nicht so, dass ich Punkrock in Amerika kennengelernt habe, sondern andersrum. Ich war riesengroßer Fan, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Und das war aber dann praktisch eine nochmal eine Steigerung von dem, was man hier erleben konnte an Bands, weil es gab halt den Rattinger Hof, was einfach ein Segen war. Da haben halt Bands gespielt wie Weiher oder 999 und Mail oder Mittagspause. Das war natürlich sehr, sehr gut, dass es das überhaupt in Düsseldorf gab. Aber in Los Angeles, das war natürlich nochmal was anderes, weil da durch die Größe der Stadt einfach auch jede Band hingekommen ist, also auch aus England. Man hat einfach die Möglichkeit von The Clash, Ramones, Dead Kennedys, Germs, also die Liste ist ewig. Konnte man alle da sehen, habe ich dann auch alle da gesehen und das war natürlich für mich eine wichtige Zeit.
Der britische Einfluss, gerade hier in Düsseldorf, ich glaube, der kam auch immer viel dadurch, dass wir hier BFBS hören konnten, oder?
Auf jeden Fall. Also John Peel war das, was man sich da angehört hat. John Peel war praktisch die Sendung, die man jede Woche gehört hat, weil der hat da diese ganzen Platten vorgestellt. Auch da, damals war das eben anders. Du musstest ja irgendwo einen Zugang haben, was gibt es denn überhaupt? Oder wo kriegt man das her? Es gab kein Internet. Das heißt, Radio war das oder eben Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben Empfehlungen im Plattenladen, wie du auf solche Bands gekommen bist. Und John Peel war natürlich absolut wichtig und ein Segen, dass BFBS hier gab. Und das hat man natürlich gehört und nicht nur gehört, man hat das dann mit Kassettenrekorder aufgenommen, damit man die Sachen hatte. Das kann man sich schwer heute vorstellen. Aber so war das damals und da hat man versucht, diese Platten zu kriegen. Und teilweise war das eben so, dass du die hier gar nicht gekriegt hast oder nur sehr schwierig. Gott sei Dank gab es in Düsseldorf einen Plattenladen, wo es sehr viele Sachen gab. Aber wenn du dann mal in England warst, hat man dann reichlich Platten auch gekauft, weil es da einfach noch ein viel größeres Angebot gab. Und das, ja, es war einfach eine andere Zeit. Aber du hast recht, BFBS, also der Militärsender, das war ja praktisch, weil die Soldaten, die hier stationiert waren, die Englischen, das war der Sender für die Soldaten eigentlich. Aber jeder konnte ihn natürlich hören. Und John Peel war auf jeden Fall eine Pflichtveranstaltung und hat man sehr, sehr gerne gehört.
Der hat natürlich dann auch gesendet in anderen Teilen der Welt, wo ebenfalls britische Soldaten stationiert waren. Und Ich erinnere mich immer noch an den Moment, als er plötzlich, dieser John Peel, euch gespielt hat. Mhm. Also auch für Menschen, die dann wiederum auch keine Platten kaufen konnten. Und da sagt er auf einmal mit seinem unvergleichlichen Akzent, also die Toten Hosen. Mhm. Ich habe das echt noch im Ohr. Wie war das für euch? Wusstet ihr, dass er es spielt oder war das dann?
Das wussten wir nicht, aber wir haben natürlich ihm die Platte geschickt, weil wir natürlich gehofft haben, dass er spielen würde. Und er hat es dann tatsächlich gespielt. Er hat dann Reiseführer gespielt. Und mit dem Kommentar, dass wenn wir ihm schreiben würden, wo wir das geklaut hätten, was wir da so alle spielen, dann würde sie nochmal spielen. Da haben wir ihm eine Liste geschickt, wo wir die Inspiration her hatten von dieser Platte mit mehreren Bands. Und dann hat er es tatsächlich auch nochmal gespielt. Das war natürlich ein schöner Moment. Der hat uns tatsächlich dann auch noch eingeladen zu einer BFBS John Peel Session für den BBC. Also das war schon für uns wichtig und natürlich schön, dass er das dann gemacht hat, klar. Hat man sich gefreut.
Ja, und plötzlich begegnetet ihr mir dann auch noch in anderen Medien, im Magazin, unabhängig von Fanzines. Und dann dachte ich auch, ich möchte diese Band einmal sehen, von der es hieß, der Sänger kotzt immer hinter die Box. Und dann war ich kurz danach.
Das hieß es also.
Das hieß es. Also wir bewegen uns wirklich nur in den frühen 80er Jahren.
Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das schon mal vorgekommen ist, aber das war jetzt nicht der Normalzustand. Aber es stimmt schon, dass wir schon heftig unterwegs waren. So viel ist richtig.
Und dann habt ihr, wie du vorhin auch gesagt hast, eben wirklich überall gespielt, nicht nur in Düsseldorf. Und ich habe euch dann in einem Jugendzentrum im Mahl gesehen, okay, in Hagenbusch. Und der Sänger hat nicht hinter die Box gekotzt. Es war aber ein sehr energetisches Konzert. Gerade diese kleinen Shows, die habt ihr euch ja über all die Jahre dann doch mit Spezialaktionen gerettet. Also ihr könnt eigentlich nur noch die großen Stadien spielen, die Hallen spielen, aber ihr macht immer wieder auch kleine Konzerte.
Ja, man kann ja alles mal, das muss man sich ja nicht retten, man muss es einfach nur machen. Also es ist ja nicht so, dass das nicht möglich wäre. Ich muss aber dazu sagen, ich genieße das beides, oder was heißt beides, es gibt ja verschiedenste Sachen, also ich genieße alle diese Sachen. Und das ist natürlich auch ein Segen, dass wir das können, ne? Dass eben so viele Leute kommen, eben zum großen Konzert, ob das nur in einer großen Halle ist oder sogar in einem großen Stadion. Das hat natürlich seinen ganz besonderen Reiz auch. Also ich bin nicht der Verfechter, der sagt, eine Band ist immer besser in einem Club. Bestimmt nicht. Also es gibt auch Erlebnisse, die dadurch zustande kommen, dass da so viele Leute sind. Und wenn du AC/DC in einem Stadion gesehen hast und da gehen dann 50.000 Leute ab, das hat auch eine Energie, die du in einem Club gar nicht haben kannst. Der Club hat dafür wieder ganz andere Vorteile, weil du sehr nah an der Band dran bist und es ist eine andere Atmosphäre, logischerweise. Also ich sehe das so, dass es einfach alles was hat, ob das nur ein Open-Air-Festival ist, ein großes Konzert ist in der Halle oder ein Club, es kommt immer darauf an, was es dann ist. Du kannst eine super große Halle haben, du kannst einen super Club haben, du kannst aber auch einen Club haben, wo du nichts siehst und dann bringt dir das auch nicht so richtig viel. Also da gibt es Unterschiede. Wir mögen das eben, die Möglichkeit zu haben, alles zu tun und machen das dann auch. Du kannst dann halt so ein Clubkonzert eben nur anders durchführen, dass du es eben entweder unter einem anderen Namen ankündigst oder eben die Tickets sind dann einfach, gibt dann einfach nicht so viele. Das ist dann halt so geregelt. Aber wir machen das natürlich alles sehr gerne und sind froh, dass wir was tun können. Und dann kommt noch hinzu, wir haben sehr früh sowas gemacht, das nannten wir Wohnzimmerkonzerte, was immer ein großer Spaß ist, weil man sucht Leute und die müssen sozusagen uns in ihrem Wohnzimmer spielen lassen oder an dem Ort, der privat für sie, wo sie meinen, wo das passen würde und riskieren natürlich diesen Ort und ihr Wohnzimmer und wir riskieren, irgendwo hinzukommen, wo wir nicht genau wissen, was da passiert. Und das sind immer sehr schöne Erlebnisse, weil man dann auch natürlich sehr eng mit den Leuten dann an dem Tag zusammen ist und die unterschiedlichen Sachen da erlebt. Und das ist immer auch ein großer Spaß, sowas zu machen. Das ist dann sehr schnell zu organisieren. Während eine große Tour natürlich einen riesen Vorlauf hat, wenn du eine Tour spielst in großen Hallen, musst du die sehr, sehr lange vorher planen, alleine schon, um die Halle mieten zu können und die ganze Technik dann an den Start zu bringen und so weiter und so fort. Das ist dann viel aufwendiger, sag ich mal. Aber es ist natürlich schön, dass wir das alles machen können oder sagen wir mal lieber machen konnten, weil momentan können wir nichts machen und man weiß eben auch gar nicht, wann du wieder was machen kannst oder wenn, in welcher Form. Das ist schon eine sehr, sehr komische Situation und da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll oder wie das gehen wird. Da muss man tatsächlich jetzt einfach mal gucken, was passiert. Gibt es irgendwann Impfstoff, nehmen die Leute den Impfstoff, gibt es einen Schnelltest, der funktioniert und der dann so eingesetzt werden kann, dass die Leute, wenn sie vielleicht früher zum Konzert kommen, getestet werden? Ich weiß es einfach nicht und keiner weiß es, glaube ich, und das ist eine große Unsicherheit und das fühlt sich nicht gut an. Also nicht nur für uns, sondern natürlich für alle. Also als die Zukunftsaussichten sind gerade alles andere als gut. Also man kann natürlich an neuen Sachen arbeiten, an neuer Musik arbeiten, das kann man alles machen im Proberaum, das ist klar. Aber wir sind eben auch eine Band, die sehr, sehr gerne dann live spielt. Und ich finde Live-Spielen absolut wichtig und vermisse das eigentlich sehr, dass wir es nicht können gerade. Aber so ist es nun mal. Und da muss man jetzt einfach abwarten, was passiert. Das ist schwer zu beurteilen.
Du sagst, du vermisst es, du machst es sehr, sehr gerne, ist aber auch eben das Live-Spiel ja wirklich ein integraler Bestandteil eures Lebens. Also braucht ihr es auch regelrecht, immer mal wieder vor die Tür zu gehen?
Wir machen das auf jeden Fall sehr gerne. Also ich komme jetzt auch sehr gut klar natürlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht klarkommen würde ohne Live-Spielen. Ne? Also solange du die Aussicht hast, dass es mal irgendwann wieder gehen wird. Aber wir sind eine Band, die sehr gerne auf Tour geht und sehr gerne live spielt. Und solange das geht, das wahrscheinlich auch tun werden. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wer will das schon beurteilen, wie lange man das tun kann, ne? Oder wie lange du halt körperlich auch in der Lage dazu bist. Also ich klopfe mal hier so auf Holz, momentan ist das alles so und wir sind auch guter Dinge, aber wir haben ja auf unserer letzten Tournee gesehen, wie schnell sich sowas ändern kann. Es ist aber auch so, dass für uns Live-Spielen auch eben heißt, dass die Leute da ein großer Teil davon sind. Das heißt, die müssen eng auch zusammenstehen können und das macht ein Tote-Hosen-Konzert aus. Also ich glaube, ein Tote-Hosen-Konzert mit Abstand und alle sitzen in Strandkörben, das wird nicht funktionieren. Das ist nicht das, worum es geht. Also dann spielt man lieber nicht. Das kannst du vielleicht machen mit einer akustischen Gitarre, das ist völlig in Ordnung. Aber die Toten Hosen live, das hat was mit Schwitzen zu tun, mit Singen zu tun, mit Kontakt zu tun, mit Feiern zu tun. Und die Leute sind da ein großer Bestandteil des Konzerts. Die machen dieses Konzert zum großen Teil aus. Wenn wir da nur auf der Bühne spielen würden und irgendwo sitzen ein paar Leute und gucken sich das an, das ist kein Tote-Hosen-Konzert. Also das ist nicht das Konzerterlebnis, worum es geht. Und solange das nicht geht, macht das auch keinen Sinn. Deswegen haben wir auch nie drüber nachgedacht, Autokino-Konzerte zu spielen. Das halten wir für uns absolut nicht passend. Das mag für manche okay sein, das will ich gar nicht beurteilen, aber für uns ist das überhaupt null Option. Oder wie gesagt, dass ein Tote-Hosen-Konzert lebt davon, was die Leute da veranstalten. Und wenn die das nicht tun können, dann ist das einfach nicht dasselbe.
Auch das können wir im Moment nicht. Wir können nicht die Gastronomie besuchen, wie wir möchten. Du hast vorhin erzählt, ein Bier trinken im Ürige in der Brauerei in der Altstadt, das ist für dich Genuss. Aber stellen wir uns vor, wir könnten spazieren gehen im Moment durch Düsseldorf und irgendwo.
Ja, spazieren gehen kannst du ja.
Und noch irgendwo Station machen. Bitte mach mit mir eine kleine Tour. Was würdest du vorschlagen? Oder wenn du jemandem deine Stadt zeigen würdest, wo würde der Spaziergang starten?
Also Ürige zum Beispiel ist ein Ort, wo man sehr, sehr gut sein kann. Erstmal haben sie ein hervorragendes Bier und das ist einfach ein schöner Ort. Was ich am Ürige mag, ist, dass es alle möglichen Leute da zusammen können. Das finde ich was sehr, sehr Schönes. Dass eben Geschäftsleute da neben Arbeitern, neben Jugendlichen, also Menschen aller Couleur, sich da ein Bier trinken und sich da treffen und so, das finde ich was sehr, 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 sehr Angenehmes für mich. Ne? Also das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt, Gott sei Dank, gibt es noch ein paar Clubs, und das glaube ich jetzt gerade nicht, ne? Also, aber es gibt ja schon noch ein paar Clubs, die man dann auch unterstützen sollte, sowas wie das Tube oder ein Pitcher. Also es ist, man sollte dann seine lokalen Clubs auch versuchen zu unterstützen und dahin zu gehen. Oder das Zack, was immer über die Jahre einfach immer wieder hervorragende Sachen macht und hervorragende Leute gebucht haben, die sollte man auf jeden Fall unterstützen. Also Museen in Düsseldorf, da kannst du dir alle möglichen angucken. Also ob das eine Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ist oder Kunstpalast oder eine Kunsthalle, da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Und das Angebot an Ausstellungen in Düsseldorf ist wirklich hervorragend. Wenn das beziehst auf die Größe der Stadt, ist schon außergewöhnlich, finde ich. Auch der Rundgang in der Kunstakademie ist immer zu empfehlen. Wenn man da zufällig gerade zu der Zeit in der Stadt ist, sollte man das auf jeden Fall tun, weil allein schon das zu sehen, was die da so machen, ist gut. Und das Gebäude an sich ist sowieso super. Also da durchzugehen macht einfach Spaß. Auf die Rheinwiese zu gehen, wenn man dann wieder darf und kicken, ist auch was Schönes. An Läden, zum Beispiel das Olio ist ein sehr, sehr schöner Platz in Düsseldorf. Da gehst du ja gerne hin. Aber auch Hafenmeisterei inzwischen, also das ehemalige Roberts Bistro, ist ein Ort, wo ich sehr gerne hingehe, weil ich eben auch Paul Meister sehr mag, mit dem sind wir befreundet und da gibt es hervorragendes Essen. Ja, das wären so Sachen, die mir so gerade spontan einfallen.
Die Altstadt generell, hat die eine spezielle Atmosphäre, die du so nirgendwo auf der Welt, obwohl du eben viel von der Welt gesehen hast, so nirgendwo gefunden hast? Oder was würdest du sagen, was ist das wirklich Spezielle an der Düsseldorfer Altstadt?
Ich gehe jetzt nicht mehr so oft in die Altstadt. Also wie gesagt, ich gehe ins Übrige, aber es gab andere Zeiten, wo ich praktisch jeden Abend in der Altstadt war. Da gab es aber den Ratinger Hof. Ich war wesentlich jünger, vielleicht spielt das auch eine Rolle, man weiß es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt am Wochenende in die Altstadt gehen würde. Ich glaube schon, dass es so ist, dass ja, es ist schon ein besonderer Ort, weil du eben so konzentriert so viele Läden hast. Ne? Und eben diese Tradition in Düsseldorf, dass die ganzen Brauereien da ihre Stammsitze haben, das ist schon was Besonderes. Das gibt es sonst halt, das gibt es auch woanders, aber in der konzentrierten Form ist das, glaube ich, schon sehr speziell. Dass du eben sowas hast wie Schumacher und Fixieren, ne? Und Ürige da sehr, sehr nah aneinander und das einfach gute Orte sind. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes für Düsseldorf. Aber es gibt natürlich dann auch Sachen in der Altstadt, die ich dann nicht so toll finde. Ne? Also so, es gibt manche Läden, da kann ich jetzt nichts mit anfangen.
Was für einen Sound hat die Stadt für dich? Also unabhängig von der Musik. Hast du das Gefühl, diese Stadt klingt anders als meinetwegen London oder New York?
Ja, ist ruhiger. Nicht so laut, glaube ich. Und ja, also wenn du jetzt New York sagst oder London, das sind natürlich Millionenstädte. Und das merkst du einfach. Und da ist eine andere Hektik und Betriebsamkeit, die ich für eine Weile gut finde. Also ich bin gerne in London, ich bin auch gerne in New York, aber ich komme auch gerne wieder dann zurück nach Düsseldorf nach ein paar Tagen. Also das reicht mir dann auch. Also ich müsste jetzt nicht da leben. Also das ist dann, glaube ich, auch eine echte Anstrengung, zumal gerade in großen Städten das eben heutzutage so ist, dass du das oft nicht mehr leisten kannst, in der Stadt selber zu wohnen. Das heißt, du musst pendeln und das ist sehr anstrengend für viele Leute, glaube ich. Die haben kein einfaches Leben, wenn die da eine Stunde zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssen, jeden Tag und dann wieder zurückcommuten müssen. Das ist nicht so easy. Das ist, glaube ich, in Düsseldorf ein bisschen einfacher und ja, überschaubarer, was ich aber ganz angenehm finde.
Du hast schon gesagt, was du dir wünschst für die kompletten Kulturschaffenden, für den Kulturbereich, dass es irgendwann weitergeht, dass auch ihr persönlich als Band wieder weitermachen könnt. Vielleicht prinzipiell, an welche Welt glaubst du oder welche magst du dir vorstellen? Wird es nochmal so sein, wie wir es gekannt haben? Oder ja, wie wünschst du dir das, was kommt, wenn wir mal den Impfstoff haben?
Ich weiß nicht, ob das am Impfstoff liegt, das weiß ja auch kein Mensch. Ob der kommt, ob der funktioniert, ob das dann nicht mutiert ist oder was auch immer. Aber ich glaube, so viel weiß man, auch diese Pandemie wird vorbeigehen. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass es sowas gibt. Man weiß nur nicht, wie lange es dauert und was das dann für Konsequenzen hat und was dann alles weg ist, was wir jetzt haben. Das weiß man eben nicht. Und das macht einen schon ein bisschen Sorge. Aber irgendwann wird natürlich die Pandemie vorbeigehen. Auch die spanische Grippe ist irgendwann vorbeigegangen mit Millionen von Toten. Aber irgendwann war sie eben vorbei. Insofern wird das schon kommen irgendwann. Was dann genau die Situation ist, was anders ist, was dann vielleicht anders gemacht wird, das ist schwer zu beurteilen. Also ich hoffe nur, dass wir es hinbekommen, viele von den Sachen ja, zu erhalten, die wir haben. Das wird nicht einfach werden. Also gerade jetzt, was kulturelle Angebote angeht oder eben Clubs oder Theater oder ja, solche kulturellen Orte, dass die eben nicht untergehen, das wird schwierig genug werden, glaube ich. Und aber es ist schwer zu herzusagen. Man weiß nicht, wie lange das dauert. Man weiß nicht, ob was kommt, was hilft, ob es irgendwann vorbeigeht. Und wenn, wie lange das dauert. Man weiß nicht, wann man wieder spielen kann mit vielen Leuten. Das ist völlig unklar. Wer will da schon eine Aussage treffen? Also ich kann es auf jeden Fall nicht.
Wollen wir das Beste hoffen? Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch.
Gerne.
Düsseldorf. Alle rein.